Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcaster Eishockey-Stammtisch lädt zu Episode Nummer 186. Sebi Egel und meine Wenigkeit, wir sitzen zusammen am Montagabend, den 31. März 2025. Es ist 21.03 Uhr und die Saison des EHC Rapper München ist beendet. Schönen guten Abend.
Grüß dich.
Servus. Ja. Das hast du jetzt schön gesagt.
Ja. Und ich überlege mir gerade, ob die Reaktion darauf ist, Gott sei Dank, oder doch irgendwie ärgerlich.
Ich glaube, das ist ein Grund, warum wir uns heute an diesem Stammtisch zusammengefunden haben, um genau darüber zu sprechen. Und wir können es ja ganz, ganz offen sagen, wir haben, und jetzt korrigiert mich, nach Spiel 4 oder nach Spiel 5 schon festgesetzt, dass wir uns am heutigen Abend zusammentreffen, weil wir gesagt haben, entweder direkt nach einem Spiel 7 sollten wir uns zeitnah austauschen oder aber wir brauchen ein paar Tage, um etwas nachzudenken und Gedanken zu sortieren. Insgeheim haben wir alle darauf gehofft, glaube ich, dass es ein Spiel 7 gibt. Oder beziehungsweise nach Spiel 3 haben wir gedacht, es könnte auch einfach nach Spiel 5 vorbei sein.
Ja, bin ich bei dir. Also Spiel 7... Ich möchte es anders sagen, ich habe gehofft, dass es am Schluss habe ich gehofft, dass es ein Spiel 7 gibt, weil ich echt Bock gehabt hätte auf die wahrscheinlich sehr lustige Hin- und Rückfahrt. Ja. Aber am Ende, es ist, wie es ist, und ja, ich will dem nicht vorgreifen, was mir dazu alles im Kopf rumgeht.
Ich glaube, wir werden heute noch viel austauschen. Ja. Vielleicht schickt mir eine Sache vorneweg. Möglicherweise spreche ich jetzt nicht für alle, aber ich finde, die sportliche Fairness gebührt es. Wir gratulieren den Adler Mannheim zum Einzug ins Halbfinale der deutschen Eishockeyliga der Saison 2024-25. Es war eine Serie, über die man, glaube ich, in beiden Organisationen noch ein bisschen länger sprechen wird. Es war vielschichtig, es gab Wendungen, es gab Kontroversen und wir werden über diese noch hier sprechen. Über die ein oder andere, ihr wisst es, der letzte Stammtisch war ja vor dem Playoff-Start dieser Serie, vor der Viertelfinalserie. Wir wollen heute über diese Serie sprechen, über unsere Gedanken dazu, über das Saisonfazit. Wir wollen über die ein oder andere Personaldebatte hier heute auch philosophieren und wir wollen dann auch schon die ersten Blicke nach vorne wagen und auch ein bisschen abseits der Viertelfinalserie uns noch so, haben wir noch ein, zwei Infos und Gedanken auch für euch. Wir halten fest, der EHC Rapper München ist im Viertelfinale ausgeschieden, Hauptrundenplatz 5 und das Viertelfinale aus danach gegen Mannheim. Das ist, wenn man es zusammenfasst, das schlechteste Abschneiden des EHC Rapper München in Kombination seit 10 Jahren. Klammert man die Corona-bedingte 2 Staffeln und Best-of-3-Saison aus, was man, glaube ich, in dieser Konstellation durchaus machen kann, weil das ist einfach schwer einzuordnen, bleibt das aber bestehen. Man hat sich in der Hauptrunde um keinen Platz verbessert. Ich glaube, ich habe jetzt die Punkte nicht nochmal rausgeschrieben, aber ich glaube, wir hatten 2 Punkte mehr als in der Vorsaison. Selbe Platzierung, Tore, alles auf einem ähnlichen Level. Diesmal halt nicht der Halbfinaleinzug, sondern das Aus im Viertelfinale. Das lässt sich erstmal konstatieren. Das ausgerechnet in der ersten Saison im neuen Wohnzimmer im SAP Garden. Wir haben über den Zuschauerrekord gesprochen. Den, glaube ich, kann man als sehr positiv verbuchen. Man konnte ein bisschen damit rechnen. Wir ehrlicherweise haben allesamt in der Höhe nicht damit gerechnet. Kann man erstmal so sagen. Auf der Seite ein Erfolg. Aber danach wird's dünne mit dem Erfolg. Und ja, man muss ja auch mal so eine Bestandsaufnahme machen, ne? Und das gilt es erst einmal festzuhalten. Und jetzt frage ich ganz blöd in die Runde. Egel, du hast es vorhin ja schon so ein bisschen angedeutet. Wie geht's uns jetzt damit?
Du, also, wenn ich ehrlich bin ich froh, dass es vorbei ist. Die Mannschaft hat leider, muss ich sagen, die Erwartungen erfüllt. Also wir hatten vor der Saison, hatten wir uns irgendwie auf 4, 5, 6 oder so von den Plätzen eintariert. In der letzten Sendung hatte ich gesagt, Mannheim in 6.
Glückwunsch. Ja, das Eglorakel hat zugeschlagen.
Ja, ich hätte mich lieber geirrt, also in beiden Dingen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, Fazite, ich habe zwei im Prinzip dazu. Zum einen, Fazit 1 wäre eigentlich, die Mannschaft hat einen Halbfinaleinzug über die Saison gesehen auch nicht verdient. Und war meines Erachtens auch nicht gut genug, um unter die Top 4 der Saison zu kommen. Das andere Fazit ist, dass es natürlich im Viertelfinale hätte auch andersrum ausgehen können. Aber unverdient ist es dann doch nicht, weil ich glaube, du kannst im Viertelfinale tatsächlich der Mannschaft wenig oder weniger vorwerfen als in der Hauptrunde. Am Ende hat, glaube ich, die Qualität gefehlt, um Mannheim zu besiegen.
Sebi, wie geht's dir?
Er ist sehr ähnlich. Also, wie gesagt, nach der Saison, wie gesagt, wie vor der Saison eigentlich so eintritt. Also ich meine, mehr hat man tatsächlich nicht von dieser Mannschaft erwartet. Natürlich hätte man sich gefreut, wenn sie einen an der Stelle, wie heißt das so schön, Lügen gestraft hätte und da durchmarschiert hätte. Es gab zwischendurch immer mal wieder so Ansätze, wo man sich dachte, so, oh ja, jetzt geht's los und die können ja doch richtig drauf. Hat nicht funktioniert. Ich bin auch im Viertelfinale so ähnlich beim Egel. Ich denke, ja. Also zum einen gab es da mehrere Punkte. Tiefensee hat einen hervorragenden Job gemacht im Mannheimer Tor. Das muss man so sagen. Ich denke, die Münchner haben sich schon einiges an guten Chancen herausgearbeitet. Es ist viel gearbeitet worden von der Münchner Mannschaft, aber es hat halt dann nicht oder in den zwei letzten Heimspielen halt nicht wirklich für eine große Torausbeute gesorgt. Man hat in Spiel 2 und 3 so ein bisschen, war man über seinen Expected Goals. Danach war man drunter. Am Ende denke ich aber auch, Mannheim wäre schlagbar gewesen. Und man hat, wie so oft in der Saison, so ein bisschen die Energie unten auf dem Eis gefehlt. Ich hatte bei der Münchner Mannschaft in diesem Viertelfinale, außer die zwei Spiele, also die ersten drei Spiele, ich hatte danach irgendwie nicht mehr so das Gefühl, dass das jetzt Playoff-Eishockey ist, das man jetzt hier so annimmt. Es hat, ja, ich denke, die Mannschaft ist wieder davon ausgegangen, wir sind gut und wir sind eh besser und wir vertrauen auf das, was wir können. Und irgendwann fällt schon mal einer rein und vielleicht fällt dann noch der zweite rein. Aber es hat jetzt nicht so ausgeschaut, dass mich jetzt sagen würde, hey, die haben da jetzt so richtig, die wollten unbedingt jetzt dieses Tor und dieses Spiel gewinnen. Die letzten 10 Minuten kurz vorm Ausscheiden, ich glaube, da war nochmal so ein Schalter. Ich glaube, da ist in der Mannschaft wirklich erst realisiert worden, 10 Minuten vor Ende Spiel 6. Scheiße, es ist jetzt vorbei. Also wenn jetzt nicht, dann gar nicht mehr. Und wäre dieser Schalter schon ein bisschen früher, vielleicht sogar Spiel 6, Ende erstes Drittel wirklich gefallen, denke ich, wär deutlich mehr möglich gewesen. Am Ende, ja, Mannheim, ich weiß jetzt nicht, ob es die mehr verdient hätten als wir, unter die Top 4 zu kommen. Ich denke, kann man sich auch drüber streiten oder vielleicht haben auch die Mannheimer da irgendwann mal eine objektive Meinung dazu. Momentan feiern die das natürlich, ich denke, ähnlich wie wir letztes Jahr, als man sich dann noch durchsetzen konnte gegen einen Gegner, der, glaube ich, auch dieses Viertelfinale nicht so ernst genommen hat, wie man es vielleicht nehmen sollte.
Oder nicht konnte.
Oder nicht konnte. Ich
glaube, dass Wolfsburg letztes Jahr um die Zeit schon am Zahnfleisch gegangen ist. Und man nur deswegen das Viertelfinale so easy erreicht hat, weil am Ende war es das Halbfinale gegen Bremerhaven ja auch chancenlos.
Ja.
Aber ich bin da bei dir, also was extrem auffällt, man hatte Mannheim körperlich in der Hauptrunde im Griff. und auch eigentlich die ersten 2,5 Spiele. Ich meine, du verlierst zweimal in Overtime in Mannheim. Wenn eins der Spiele anders ausgeht, sieht die Serie ganz anders aus. Und dann in Spiel 3, so das letzte Drittel, wo wir, ja, glaube ich, alle wissen, dass das weniger mit Eishockey zu tun hatte und mehr ein auf die Knochen gehen und ein körperlicher Abnutzungskampf war. Ab da, fand ich, war bei uns so ein bisschen das Körperliche raus und auch deutlich ungeschickter. Hm. Und ich glaube, sie haben uns da in diesem letzten Drittel, haben sie sich darauf konzentriert, uns den Schneid abzukaufen. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit gelungen. Trotzdem bist du dann in diesem Spiel 5 nochmal in die Overtime in Mannheim gekommen. Ja. Bin da auch beim Sevi. Also wenn du halt in deinen beiden Heimspielen quasi 120 Minuten kein Tor schießt, dann wirst du auch keine Serie gegen einen Gegner auf Augenhöhe gewinnen können.
Ganz kurios ist ja auch, der EHC Red Bull München scheidet mit 2-4 Siegen aus bei 15-14 geschossenen Toren. Mhm. Sagt ja auch ein bisschen was aus. Sevi, du hast die zwei Overtime-Niederlagen in Mannheim angesprochen. Dazu noch ein knapper Sieg jetzt in Spiel 6 mit nur einem Torunterschied. Auch ein bisschen kurios in dieser Gesamtkonstellation. Und ich gehe auch vollkommen mit, nach Spiel 3 war sich der München, aber auch der Mannheimer Eishockey-Kosmos, eigentlich waren alle auf dem Trichter, nach diesem Gehacke in Spiel 3, wo der EHC Red Bull München kühles Köpfchen bewahrt hat, extrem clever auch agiert hat und Mannheim sich komplett verloren hat. Hat kaum noch jemand damit gerechnet, dass sich die Mannheimer als Team nochmal zusammenfügen und sich zusammenreißen und sich auf sich so besinnen und gleichzeitig der EHC Red Bull München gefühlt dann all das vermissen lässt, um das zu bestätigen im Verlaufe der Serie, was man sich bis Spiel 3 aufgebaut hat. Man hat den Turnaround geschafft, einen 0-1 Rückstand in einen 2-1 Vorsprung gedreht. Beide Male 5-2 gewonnen. Du hast also den Mannheim mit 10 Buden in 2 Spielen eingeschränkt. Das waren eigentlich 2 Statement-Siege. Du hast im Grunde all das getan, wo man vielleicht gedacht hat nach Spiel 1, das wird nix. Du hast alle Lügen gestraft. Du hast, ich finde, da hast du auch den Münchner Eishockey-Kosmos angezündet, hast ihn blöderweise nur zu Hause, ausgerechnet zu Hause, wieder gelöscht. Oh. Weil dieses 2-0 in Spiel 4 hat die Luft rausgelassen. Klar hätte dann in Spiel 5, du hattest die Chance dazu, mehrfach das Ding in Mannheim nochmal zu ziehen. Oh. Dass ein Tor in einer Overtime fallen kann, dass es mal in eine andere Richtung kippen kann, geschenkt. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Aber wenn man es runterbricht, du hattest genügend Chancen, es zu ziehen und hast dir einen großen Vorteil leichtfertig aus der Hand geben lassen. Und für mich ist der Knackpunkt Spiel 4 gewesen.
Also am Ende hast du natürlich, finde ich, auch in Spiel 4 wieder so ein bisschen mehr Hauptrunden als Playoff-Hockey gespielt. Und bist wieder in so Dinge verfallen, die wir halt dachten nach Spiel 3. Man ist jetzt so im Playoff-Modus und hat sie nicht mehr. Ja, müssen andere Leute sicher ergründen, woran es lag. Ich möchte mal behaupten, es lag sicher nicht am Coach.
Das ist jetzt eine steile also These. Nicht
an unseren. Es mag vielleicht am Mannheimer Coach gelegen haben, der irgendwie einen Mittel und einen Weg gefunden hat, seine Mannschaft da auch nochmal ins Boot zu holen. Das muss man natürlich dann auch sagen. Ist aus Mannheimer Sicht dann schon auch eine Leistung, nach 2 solchen Niederlagen in München so zurückzukommen. Ja, aber nochmal, also über die Saison gesehen hat es diese Mannschaft auch nicht verdient, ins Halbfinale zu kommen. Dafür hat sie uns meines Erachtens zu viel Kummer bereitet während der laufenden Saison. Wenn man ehrlich ist, waren andere besser. Und das ist jetzt Aufgabe der Organisation zu gucken, warum man jetzt zweimal hintereinander die eigenen Ziele massiv verfehlt hat. Und das für die Zukunft halt besser zu machen. Und das geht aus meiner Sicht geht es tatsächlich nur, wenn das, was man ja auch lesen kann, es einen größeren Personalaustausch gibt als jetzt zuletzt.
Und deswegen ist es vielleicht sogar auch ganz gut, dass man am Viertelfinale raus ist und dass es nicht wieder so wie letzte Saison, dass so ein Halbfinaleinzug unter die besten vier dann vielleicht auch ein bisschen wieder das relativiert, was man über die Saison gesehen hat, weil ganz ehrlich, also von allen Statistiken und von dem, was man im Stadion sehen konnte, wenn man dabei war, das Spiel war nochmal schlechter als letzte Saison. Und wie gesagt, also gut, am Anfang konnte man noch überlegen, ob es an Söderholm liegt. Dann hat man so ein bisschen gedacht, okay, jetzt übernimmt der Kaltenhauser. Der konnte außer einen sehr sympathischen Eindruck sportlich auch nicht mehr hinterlassen als die Gründe dafür, lassen wir jetzt da einfach mal, also zu dem Zeitpunkt also übernommen hat. Also er konnte da jetzt auch nicht das Feuer entfachen, das man eigentlich so von so einem Trainerwechsel sich erwartet hätte. Dann kam Don Jackson in Don We Trust. Das war so ein wirklich der große Punkt, dann 7 Spiele in Folge gewonnen. Und dann hatte man eigentlich wirklich so das Gefühl, okay, gut, vielleicht lag es ja dann doch an den Trainern davor und ein Don Jackson kann selbst aus dieser Mannschaft irgendwas rausholen. Und auch da ist man die letzten Spiele so ein bisschen enttäuscht worden oder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, dass da auch nicht mehr ging. Von dem her auch. Ich bin jetzt auch wirklich fein damit, dass die Saison vorbei ist. Also ich bin jetzt da auch niemandem böse.
Das wäre tatsächlich meine Frage gewesen. Ist dieses Viertelfinal aus vielleicht fruchtbarer als in der Vorsaison, um gewisse Dinge in die Wege zu leiten oder Handlungsbedarf noch deutlicher zu machen?
Du kannst halt nicht mehr so viel schönreden, ne? Also beim Halbfinale kannst du noch sagen, ja, komm. Nicht so weit weg von den gesteckten Zielen. Viertelfinale bist du meilenweit meines Erachtens von den gesteckten Zielen weg. Du bist wieder nicht für die Champions Hockey League qualifiziert. Du gehörst jetzt auch schwarz auf weiß nicht mehr zu den Top-Teams dieser Liga. Du bist meines Erachtens jetzt auch nachweislich zum Beispiel meilenweit von dem weg, was die Eisbären Berlin im Moment sind. Und hast ja selbst als Organisation das gesteckte Ziel, da ganz oben mit dabei zu sein. Und ja, also hast jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit tatsächlich da für die nächste Saison schon zu arbeiten. Ich bin mir ganz, ganz sicher, ne, davon bin ich wirklich hundertprozentig überzeugt, dass in dieser Organisation ganz, ganz, ganz viel getan wird, damit die nächste Saison anders läuft. Steck's nicht drin, aber ich bin optimistisch, dass wir da schon eine Reaktion sehen.
Ganz spannend, was ihr vorhin angesprochen habt. Eigentlich ist es ja so, dass es jetzt zwei Mannschaften hier im Viertelfinale aufeinander getroffen sind, wo eigentlich keine so wirklich den Halbfinaleinzug verdient hätte. Das Lustige ist, als ich in Mannheim war und mich mit einigen unterhalten habe, was uns oder Sebi, wir haben ja auch den einen oder anderen in Mannheim ja getroffen, da hat es geheißen, zwei Teams, die eigentlich nicht weiterkommen dürfen, kann man nicht vielleicht von Anfang an sagen, keiner von beiden kommt weiter, sondern es schaffen Köln und Bremerhaven direkt. Ich habe auch Stimmen vernommen, die gesagt haben, naja, unsere Mannschaft, also Mannheim, hätte den Halbfinaleinzug erstens nicht verdient und zweitens wäre die Sorge, dass es dann schön geredet werden kann. Ich da hatte irgendwie so den Eindruck, man war komplett auf Level, dass sich da zwei Mannschaften und zwei Fanszenen einfach getroffen haben, die beide absolut nicht zufrieden sind und einerseits zwar Erfolg haben wollen und andererseits die Sorge hatten, na, wenn es jetzt weitergeht, kriegen wir dann vielleicht nicht den Umbruch, den es vielleicht benötigen würde. Also das war schon ein Gleichnis. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr kurios.
Ich glaube auch, dass da zwei Fanlager aufeinander treffen.
Könnt ihr euch mal kurz abstimmen, wer als erstes redet?
Lass mal den Egel.
Ich glaube, Mannheim ist es noch schlimmer, weil die einfach den größeren Aufwand seit Jahren betreiben. Wenn man auf 10 Jahre guckt, noch weniger, also weniger dabei rumgekommen ist, 2 Meistertitel.
15 und 19.
Ja, bei mutmaßlich zumindest deutlich mehr Investition. Man definiert sich selbst auch als Hockey Town. Und jeder sagt ja eigentlich vor jeder Saison, den Kader, den Mannheim dieses Jahr beisammen hat, mit dem musst du eigentlich diese Liga in Grund und Boden schießen. Es passiert quasi nie und von daher können die auch nicht zufrieden sein.
Ja, und man muss halt sagen, also diese beiden Fanlager, ich denke, beide könnten einigermaßen okay damit sein, dass man dann im Viertelfinale ausscheidet, wenn die Mannschaft schlecht ist. Aber wenn halt München gegen Mannheim ist, da gönnt doch keiner dem anderen den Dreck unter den Fingernägeln. Es ist, ich denke, so weit sind wir, dass diese Konstellation in den Playoffs, also in den Playoffs, die meisten Derbys unter der Saison einfach doch noch mal ein bisschen zur Seite nimmt und da wirklich eine große Erwartung und Brisanz dahinter ist.
Ja gut, ich meine, wir haben uns ja selber daran ertappt, dass wir vorhin im Spiel gesagt haben, mir sei nicht wurscht, wenn wir jetzt rausfliegen, ich gönne nur Mannheim halt auch das Weiterkommen, nicht?
Ja, genau. genau.
Also am Ende, ich sage das auch ganz ehrlich, ich bin in dieser Halbfinale-Serie aber ein 100%iger Eisbär.
Das Lustige ist, ich glaube, da geht's halb Eishockey-Deutschland so. Wenn man jetzt mal die Reaktionen nach Spiel 3 so ein bisschen quer gelesen hat, da war plötzlich, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ein nicht geringer Anteil der Eishockey-Fans in Deutschland, die es weder mit München noch mit Mannheim halten, haben da ordentlich Zuspruch für die Münchner Seite des Lebens gegeben. Auch aus Städten und Regionen, wo man es überhaupt nicht gewohnt ist.
Ja, das ist nicht die Freude mit München, sondern das ist die Schadenfreude in Richtung Mannheim am Ende.
Und genau. Auch die Art und Weise. Na?
Ja. Sie haben halt den einen oder anderen Spieler, der es einem auch wirklich schwer macht, sie zu mögen.
Ja, tatsächlich hier. Die. Nein, ich wollte freundlich bleiben heute.
Schaffen wir das, Sebi? Schaffen wir das? Du hast es jetzt schon 22 Minuten geschafft.
Ja, das ist gut. Wir bleiben einfach dabei. Wir bleiben hier bei Lord Voldemort, dessen Name nicht genannt werden darf. Und dann ist gut. Ja, aber es waren halt auch... Also dieses Spiel 3 war sehr kurios. Also wenn man sich das so im Nachhinein anschaut, ich denke nicht, dass irgendwelche Schiedsrichterentscheidungen maßgeblich zur Entscheidung dieser Serie beigetragen haben. Aber wenn ich mir vorstelle, dass jetzt ein Chris D'Souza vor den Playoffs mit dem Check an Esposito für 4 Spiele gesperrt wird und der Check von Esposito dann an Abelshauser, da ist dann vollkommen normal, wie der den so in die Ding zwar groß, aber dann halt nichts mehr. Also der eine wird für 2 Playoff-Spiele gesperrt, der andere darf bei sowas im nächsten wieder einsetzen. Oh, da weiß ich nicht. Also da. Also selbst mit Vereinsbrille ab und Ding würde ich sagen, halt, also das ist jetzt. War ein bisschen drüber in dem Spiel. Also,
Es hat der Geschmackerl.
Ja, nee, es sind diese Kleinigkeiten. Und wenn du dir anschaust, dass das München im letzten Spiel 2 Strafen wegen Crosschecks bekommen hat, wo wir, denke ich, uns alle einig sind, wenn wir alle 5 Spiele davor gesehen haben, dass Crosscheck jetzt nicht das ist, was in dieser Serie eine Strafe verdient. Auch schwierig. Also ich meine, ich kann ja nicht nach Spiel in Spiel 6 auf einmal anfangen, irgendeine Regel wieder abzustauben und rauszuholen, die ich davor gepfleglich auf beiden Seiten komplett ignoriert habe. Und dann auch nur einseitig. Schwierig, fand ich jetzt. Also, und trotzdem bleibe ich dabei, wir hatten auch so genug Chancen, Tore schießen zu können. Wir hätten diese Powerplays nicht benötigt, eigentlich.
Aber, was natürlich dann schon ein bisschen dazu bringt, mal zu überlegen, läuft so eine Serie vielleicht anders, wenn du mal wieder einen anderen Spieltypen auch mit in der Mannschaft hast, so wie halt dein Benizotto einer war. wie ein Oli einer war, wo sich der Gegner das vielleicht dreimal überlegt, auch ob er am Ende von Spiel 3 solche Sparifank halt macht, wie er halt am Ende gemacht hat. Ob da nicht dieses, ach, wir wollen aber schön familienfreundlich Eishockey spielen und alles tuffig gestalten, ob das vielleicht nicht mal über Bord geworfen werden müsste. Und also nicht falsch verstehen, ich bin übrigens auch keiner, der sagt, ich brauche in jedem Spiel einen Faustkampf auf dem Eis.
Aber
du kommst halt schon ans ums Überlegen, traut sich der Gegner es so zu handeln, wenn Steve Pinizzotto da gerade mit auf dem Eis steht.
Eine Diskussion, die wir über das gesamte Jahr oder vielleicht auch im letzten Jahr schon geführt haben. Aber die natürlich bei so einer Serie durchaus nochmal rausgezogen werden kann.
Ja, es langt ja oft schon, allein die Möglichkeit zu haben. Es ist ja schon mal gut, das Gefühl, das richtige Werkzeug im Werkzeugkoffer zu haben. Ob man es jetzt jedes Mal braucht und einsetzen muss, ist jetzt mal dahingestellt. Aber wenn es mal sein muss, dann ist vielleicht manchmal ganz gut, wenn man einfach einmal...
Also ich erinnere mich da an einen Cable Guy in Augsburg, war es, glaube ich, wo zwei Augsburger Spieler zueinander sagen, mit Blickrichtung Pinizzotto, bleibt's weg von dem, der ist nicht ganz sauber. Und ich glaube, alleine dieses im Hinterkopf haben, oh weh, wenn ich irgendeinen Schmarrn mache, dann könnte es hinterher wehtun, würde manchmal vielleicht schon helfen.
Wir halten fest, ein verdientes Ausscheiden des EHC Rapper München gegen die Adlermannheim im Playoff-Viertelfinale. Es hätte auch anders laufen können. Es ist allerdings das Endergebnis auch nicht falsch.
So ist.
Was ich gerne noch ansprechen würde, ist das Geschehen neben dem Eis. Ich persönlich, Egel, du hast bei unserem Live-Stammtisch gesagt, für die Playoffs verhaftest du mich, dass ich wieder, dass ich öfter im Stadion bin. 3 von 6 Spielen habe ich vor Ort erlebt. Ich hoffe, dass damit habe ich deine Zufriedenheit geerntet für meine Möglichkeiten.
Eine akzeptable Grenze, Quote, vor allem deswegen, weil du auch auswärts warst.
Das macht ein bisschen was wett, ne?
Ja.
Und wie gesagt, immer spezielle Umstände. Ich habe ja auch noch einen anderen Job, ne? Als am Stammtisch zu sitzen.
Wir nicht.
Ihr habt ja.
Also wenn ich manche Leute in der Organisation so höre, scheinen die wirklich zu denken, dass wir sonst nichts anderes zum Dorn haben.
Was ich gerne sagen wollen würde, gerne auch von eurer Seite Feedback dazu, weil ihr ja noch ein bisschen näher dran seid in der Hinsicht und noch tiefer drin seid. Ich fand den Support insgesamt von Münchner Seiten für Playoff-Verhältnisse sehr stabil. Münchner Verhältnisse, Playoff-Verhältnisse, fand ich das sehr stabil.
Ja gut, Spiel 6 ist halt keiner nach Mannheim, Spiel 5 ist halt keiner nach Mannheim gefahren, ne? Ich auch nicht.
Klammern wir mal dieses Spiel 5 aus.
Muss auch ganz ehrlich sagen, mir geht dieser Vergleich gegeneinander von Fangruppen geht mir, was das anbelangt, auch manchmal ein bisschen zu weit, weil
also darauf wollte ich gar nicht raus, ne? Also mir geht es
den Gedanken führen. Ich meine, am Ende ist es eine Sportliga und kein Gesangswettbewerb. Und wenn man jetzt so nach Mannheim fährt oder auch in andere große Hallen, wenn man ganz objektiv mal in so eine große Halle schaut, die brauchen sich alle nicht rühmen, als hätten sie den Wahnsinnsupport und wäre das alles immer so wahnsinnig herausragend. Nimmt sich in vielen Hallen einfach nicht wahnsinnig viel. Ich denke, dass das im SAP Garden besser geworden ist im Laufe der Saison, dass da immer noch ein bisschen mehr geht, braucht man nicht reden. Denk aber schon, dass sich die Mannschaft akustisch nicht darüber beschweren kann, dass sie nicht genug Unterstützung bekommen hätte. Also, ich glaube, daran lag es am Ende jetzt nicht. Also was man sagen muss, was die Mannheimer da Fans auswärts veranstaltet haben, auch mit den Choreos und so, ja, macht schon was her.
Ich habe Spiel 1 saß ich ja neben dem Gästeblock in Mannheim. Spiel 2 saß ich im Oberrang über der Nordkurve, vorletzte Reihe tatsächlich. Mal abgesehen davon, dass der Blick da oben echt gut ist, da kam die Atmosphäre von unten aber auch ganz gut rüber. Und jetzt Spiel 5, Tatsache, ich habe meine Stehplatzpremiere im Garten gefeiert. Das hat dann tatsächlich bis dahin gedauert. Nein, ich fand das supportmäßig sehr, sehr fein. Ich fand auch als die Messe gelesen war, zum Abschluss nochmal sehr stabil, dass es nicht kein Riesen-Five-Konzert oder sonst irgendwas gewesen ist, sondern einfach ein mit der Schalparade und so. Ich fand das sehr, sehr ansprechend.
Aber es ist doch am Ende, ich meine, sie haben es ja dann noch ordentlich, wie gesagt, die letzten 10 Minuten haben sie nochmal richtig aufs Gaspedal gedrückt. Da hätte doch was. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass du dich jetzt hier gegen Mannheim komplett hast abschießen lassen. Das ist ja jetzt, wenn du manche Foren oder Social Media Beiträge liest, in denen ja fast schon Arbeitsverweigerung, das war es ja auch nicht. Also ganz objektiv betrachtet, wie wir auch diese Sendung angefangen haben, es ist halt einfach mit dieser Mannschaft nicht mehr drin gewesen. Also die haben, man kann denen am Ende ja auch nicht vorwerfen, dass sie sich da nicht reingehängt haben, aber es ging halt einfach nicht mehr mit diesen Dingern. Die haben alles versucht, was sie können, und das darf man dann vielleicht auch oder das sollte man dann vielleicht auch anerkennen. Der Mannschaft gegenüber, anderen Leuten gegenüber, die trotzdem die ganze Zeit hergehen und sagen, das ist die beste Mannschaft, die es überhaupt gibt auf diesem Planeten, das ist ein Top-Meisterkandidat. Da muss man, also das ist vielleicht ein anderes Thema, ja, ob man da drüber sprechen muss. Ganz objektiv, das war möglich mit der Mannschaft. Sie haben am Ende nochmal nach ihren Möglichkeiten alles versucht. Und das ist gut.
Ja, nach ihren Möglichkeiten. Das trifft ganz gut. Einen Punkt würde ich vielleicht noch gerne aufgreifen wollen, bevor wir vielleicht dieses Thema abschließen. Einfach, weil ich es heute gelesen habe. Und das ist das Goalie-Thema. Ich meine, man kann jetzt lange darüber mutmaßen, ob ein fitter Matthias Niederberger diese Serie für uns geklaut hätte oder nicht. Find aber, dass der Kollege Fitzpatrick da einen ganz ordentlichen Job gemacht hat. Und für jemanden, der noch nicht so lange bei der Mannschaft war und dann da reingeworfen wurde, finde ich... Nein, es lag nicht an ihm.
Also das Thema würde ich gar nicht aufmachen wollen, ehrlicherweise, weil ich
da gab es keine Fehler. Das Thema gibt es durchaus...
Aber im Schnitt 2 Gegentore gegen Mannheim, das wird ja auch nicht verkehrt. Also das ist ja... Also
Also ich weiß nicht, ob es eine Garantie gäbe, dass du mit Matthias Niederberger weniger Gegentore bekommst.
Ja, aber hätte, wäre, wenn, bringt erstens nichts. Eben. Und zweitens, also, es gab keine kapitalen Fehler.
Also lass den Fitzpatrick in Ruhe.
Ja.
Ich finde, der hat das ordentlich gemacht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde einen total sympathischen Typ.
Ja, absolut. Und dem kann man, glaube ich, am wenigsten Vorwürfe machen. Ein kleines Fan-Thema, bevor wir dann den Blick schweifen lassen, sollten wir zumindest mal anschneiden. Wir werden jetzt absichtlich nicht in die Tiefe reingehen. Wir werden euch das dazugehörige Statement des 7. Mannes hier in den Shownotes verlinken. Da kann jeder sich selber nochmal in Ruhe durchlesen. Der ein oder andere, oder ich sag mal wahrscheinlich ein Großteil, wird es mitbekommen haben. In allen Stadien der DEL, in denen Playoffs gespielt wurde, gab es zum ersten Heimspiel Fette Choreos, manchmal sogar noch in weiteren Heimspielen. Das war beim EHC München in Spiel 1 oder dann Spiel 2 gegen Mannheim nicht der Fall. Stattdessen sah man ein Banner mit der Aufschrift, hier sollte eine Choreo sein, das dann gewechselt wurde für alle zusammen für München. Ein dazugehöriges Statement gibt es, wie gesagt, vom 7. Mann, das wir euch verlinken, das wir euch ans Herz legen, aber mal zum Durchlesen einen eigenen Eindruck gewinnen. Eine Passage lese ich mal kurz vor. Dass sich bei einem Umzug in eine große neue Halle einiges ändert, war jedem klar. Doch dass die Kommunikation, die Belange und die Probleme der in Anführungszeichen einfachen Fans nun der Organisation herzlich egal sind, damit hätte niemand gerechnet. Das ein Ausschnitt des Statements des 7. Mannes. Die Kollegen von t-online.de, die München-Sparte, hat das zum Thema gemacht und hat ein Statement vom Verein angefragt, hat eines bekommen. Ich lese mal die Passage vor. Ich sag's auch so, wie es hier geschrieben ist und dann auch, ab wann das wörtliche Zitat einsetzt. Es ist ja in der gesprochenen Sprache immer so ein bisschen eigen. Hier steht's im mit Blick auf das Statement des Vereins. Der EHC Rapper München erklärte auf Nachfrage von T-Online, dass man die Anliegen aller Zuschauer ernst nehme und sich der Club seit vielen Jahren aktiv im Dialog mit den Fans engagiere, zum Beispiel durch regelmäßige Fanclub-Treffen. Zitat, die Wünsche und Anregungen fließen stets in unsere Planung ein, um das Stadionerlebnis für alle kontinuierlich zu verbessern. Zitat Ende, hieß es in dem Statement. Wir haben keine Statements darüber hinaus, sage ich jetzt gleich ganz offen dazu. Wir haben auch niemanden vom siebten Mann heute hier, deswegen...
Oh, ja, Entschuldigung.
Entschuldigung. Aber wir waren uns vorher schon klar, wir werden das Thema jetzt nicht brutal breitreten, wir werden es aber auch nicht totschweigen.
Ja, ich möchte vielleicht so viel sagen. Ich meine, wir haben auch die Entscheidungsfindung, dadurch, dass wir beide Mitglied sind, auch mitbekommen. Ich finde es nach wie vor die richtige Entscheidung, keine Choreo zu machen. Das ist jetzt so meine persönliche Meinung, aus diversen Gründen. Denke auch, dass vielleicht sogar dieses hier hätte eine Choreo sein sollen oder hier hat ja für Aufmerksamkeit auch gesorgt und war ja auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Da wurde ja jetzt auch niemand angegangen oder so. Von daher finde ich das auch legitim. Möchte auch dazu sagen, dass der Verein aber schon auch seitdem die Kommunikation verstärkt wieder sucht und was ich so mitkriege, auch erkannt hat, was vielleicht die Problemstellung ist. Und ich hoffe einfach, dass sich das bis zur nächsten Saison dann auch wieder einpegelt und regelt. Und ich meine, beim letzten Heimspiel war ja dann auch wieder alles in Ordnung, was Fähnchen schwingen und so weiter anbelangt.
Da vielleicht die Nachfrage und vielleicht auch für die Transparenz. Das ging wieder vom siebten Mann aus.
Naja, der Verein hat beschlossen, dass es eine tolle Sache wäre, jetzt soll ich doch nochmal eine Choreo zu machen, hat es aber abgesprochen und hat sich um die Arbeit gekümmert, sprich ums Fähnchen auslegen und der siebte Mann hat sich gekümmert, ums Fähnchen wieder einsammeln. Also man könnte sagen, das war in Zusammenarbeit einfach und ich glaube, das ist in dem Fall dann auch der richtige Weg, das zusammen zu machen, sich da abzusprechen und ich glaube, wenn man das schafft, von beiden Seiten auch vielleicht wieder das Aktive anzugehen. Viele Dinge werden nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht werden. Und es ist jetzt auch nicht so dramatisch, dass jetzt komplett zwischen Fanszene in München und der Organisation der Ofen aus wäre. Also wer das meint, dem muss ich dann auch sagen, nee, es ist nicht so. Nur manchmal muss man halt den Finger mal in die Wunde legen.
Man muss sich immer wieder zusammensetzen können und reden.
Und es ist auch nicht so, dass man irgendwo, wie man es vielleicht aus manchen Fußballstadien auch gegenüber seinem eigenen Club, man ist ja nie beleidigend geworden. Man hat einen Fingerzeig gegeben, mit einem kleinen Augenzwinkern, hier hätte die Choreo sein sollen, ohne jemanden zu beleidigen, ohne jemanden irgendwo großartig dann noch persönlich anzugehen und wie gesagt, die Kommunikation am Ende war dann wieder da, die ist verloren gegangen, auch dafür gibt es viele verständliche Gründe, warum das so passiert ist, in einer Organisation, in der so viele Leute arbeiten, halte ich es vielleicht auch nicht für richtig, dass nur ein, zwei Leute da wirklich sich darum kümmern, die angeblich, ich habe es nicht genau gesehen, nach Organigramm dann auch gar nicht primär dafür zuständig sind, sich um die Fans zu kümmern. Dann ist es vielleicht auch an der Stelle geschuldet und darf vielleicht auch da sagen, wenn es dann Leute gibt, die sich dann trotzdem um die Kommunikation mit den Fans kümmern und darauf hingehen und sich die Zeit nehmen, mit eben dort, ich übertreibe es mal, zu schlichten, weil es musste ja eigentlich nicht geschlichtet werden, sondern einfach nur miteinander gesprochen werden. Ja. Dann darf man das auch positiv erwähnen und anrechnen. Und an der Stelle ist vielleicht dann auch sinnvoll, wenn sich die Organisation intern ein bisschen Gedanken drüber macht, wer sich da jetzt in Zukunft um die Kommunikation mit den Leuten in der Halle kümmert. Und ich finde das Statement, das wir da auch vorher gelesen haben gegen T-Online, finde ich ja grundsätzlich auch gut. Im Endeffekt soll es ja wirklich allen Fans, die in diese Halle gehen, irgendwo wiedergespiegelt werden. Ob es jetzt der normale Sitzplatzzuschauer ist, der gern mal für 8-9 Spiele in der Saison kommt und auch gern den Sport sieht. Auf der anderen Seite muss man sagen, nur die Erwartungshaltung zu haben, dass da irgendwo eine Fanszene ist, die für schöne Bilder sorgt und die für schöne Töne sorgt und alles macht und dass das alles auch so eine Selbstverständlichkeit ist. Das ist vielleicht auch nicht ganz richtig. Und wenn man dann auch noch ein bisschen angefasst ist, wenn das zahlende Publikum dann nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, um den Event zu vermarkten und zu verkaufen, weil die schönen Bilder hat man ja dann trotzdem gern und die gute Stimmung, und die zieht ja auch die anderen Leute, über die wir vorher gesprochen haben, mit ins Stadion, weil wenn es da drin totenstill wäre und dann ist da gar nichts los, weiß ich auch nicht, ob sich die Halle so gut verkaufen lassen würde. Und auch da, ich denke, man braucht sich auch da so ein bisschen gegenseitig. Und
ja, und auch da den Kreis nochmal zu schließen zu dem, was wir vorhin hatten. Es ist eben nicht so, dass die Personen, die Choreos basteln, die Personen, die Fanbeauftragte sind, die Personen, die auswärts fahren, sonst nichts zum Tor hätten, sondern die machen das alle in ihrer Freizeit neben ihrem Job. Und ich glaube, das muss man vielleicht auch mal ein bisschen mehr anerkennen. Und dann passt es auch wieder alles.
Dann machen wir in der Hinsicht jetzt den Deckel drauf auf die Viertelfinalserie gegen Mannheim. Ganz kurzer Blick Richtung Halbfinale. Dort heißen die Duelle ERC Ingolstadt gegen Kölner Haie und Eisbären Berlin gegen die Adler Mannheim. Startschuss dieser Spiele ist am morgigen Dienstag, den 1.4. und am Mittwoch, den 2.4. Wir schauen zu.
Ja, da bin ich, ehrlicherweise bin ich mir da noch gar nicht so wahnsinnig, ob ich zuschaue.
Okay. Macht ja nichts. Wir kommen.
Ergebnisse vielleicht
wieder. Ja. Schauen wir mal. Ein bisschen angefixt ist mir dann doch immer noch so ein bisschen, aber ich halt jetzt nicht mehr mit dem Herzblut mit dabei, denn jetzt geht's von der Phase des Wundenleckens in die Phase des Schlüsseziehens. Vielleicht eins vorneweg, die Saisonabschlussfeier des EHC Red Bull München steigt am kommenden Samstag, den 5. April ab 14 Uhr im SAP-Garden, unten auf der Hauptspielfläche und mit Teilen des Umlaufes hinter der Nordkurve. Müssen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen, das einfach mal als Veranstaltungshinweis. Wir beschäftigen uns jetzt mal im weitesten Sinne mit den Folgen des Ganzen. Ich denke, es macht Sinn, die ein oder andere Personaldebatte, das ein oder andere Personalgerücht aufzunehmen, etwas einzuordnen. Wir werden jetzt nicht Spieler für Spieler durchgehen und sagen, der soll gehen und der muss nicht gehen. Das machen wir nicht. Aber es sind einfach ein paar Namen jetzt da, die man zumindest mal einordnen kann, ob der Rahmenbedingungen.
Ich hätte einen Wunsch an unsere Hörer. Hört auf, mir zu schicken, dass Uwe Krupp am Markt ist. Wirklich.
Ich mach's täglich.
Das kann einfach kein Thema sein.
Also nach meinen Informationen ist er auch kein Thema. So viel dazu.
Gilt übrigens auch für unsere Kölner Hörer.
Ja, Grüße an den Rhein. Burschen, wollen wir zuerst über einige Spielernamen sprechen oder wollen wir gleich die Trainerthematik aufmachen?
Ja, also Eigentlich ist der Trainer der wichtigste Mann in der Kette, oder?
Ja. Dann mal unsere Meinung oder unsere Einschätzung zur Trainerdebatte. Nach dem Aus gegen Mannheim hat sich ja sowohl Christian Winkler als auch Don Jackson jetzt nicht festnageln lassen, was Stand der Dinge ist. Sie haben Gespräche angekündigt intern. Es wurde nichts ausgeschlossen. Wie sehen wir das?
Also Don Jackson hat gesagt, er hätte Lust.
Bei allem Respekt und bei allem Verdiensten von Don Jackson und bei allem, wie wir ihm, glaube ich, dankbar sein müssen, dass er jetzt da wieder reingehüpft ist, weil unter uns gesagt, ich weiß nicht, wie die Saison ohne ihn ausgegangen wäre. Ich fände es schon gut, wenn man jetzt mal eine langfristige Lösung findet, und Don Jackson kann einfach keine langfristige Lösung mehr sein, weil ich finde, seine Frau hat jetzt auch seine Aufmerksamkeit verdient. Und seine Familie und er sich selber, glaube ich, auch ein bisschen das kürzer treten. Das ist jetzt nichts gegen Don Jackson, Gottes Willen, bloß nicht falsch verstehen. Glaube aber, dass man als Organisation sich langfristig neu aufstellen muss. Und da braucht man dann, glaube ich, einfach jemand anderen.
Ich denke, es ist ein ganz klarer Schnitt notwendig. Es kann ja auch nicht dienlich sein, jetzt Don Jackson mit seinen mittlerweile 68 Jahren nochmal auszuwringen bis zum geht nicht mehr. Das ist nicht fair und das ist nicht klug in meinen Augen. Also auch von meiner Seite würde ich es als die einzige Option sehen, Don Jackson nicht mehr auf die Trainerbank. Ich würde sogar so weit gehen, ist es wirklich sinnvoll, ihn in der Organisation als Trainer überfordert zu halten? Es ist schwer, in diesem Windschatten eigenständig zu segeln. Ich würde es zumindest mal zur Debatte stellen. Und wie du, Egel, es gerade gesagt hast, das kratzt nicht an der Legacy von Don Jackson, sondern das ist einfach nur ein verdienter Ruhestand und das Aufschlagen eines neuen Kapitels. Man muss diesem Mann dankbar sein für alles. Eigentlich müsste eine Statue vor dem Garten dort stehen. Es müsste eine passende Gastronomie nach ihm benannt sein.
Dass es keine passende Gastronomie gibt, ist es gut, dass sie es nicht gemacht hat.
Ja. Darf ich kurz auf dein Statuen-Thema? Ich würde da nämlich gerne noch einen anderen Aspekt bei Don Jackson mit reinbringen. Er steht gerade auf so einer Statue, die eigentlich vor die Halle gehört. Und man hat es vielleicht auch jetzt schon irgendwo am Ende gesehen. Vielleicht sollte man es auch gut sein lassen, bevor man die Statue einreißt oder die irgendwelche Kratzer kriegt. Also das kann man dann auch mit ein, zwei schlechten Jahren, für die er vielleicht dann gar nichts mehr kann, oder eben weil er einfach, und das ist jetzt nicht böse gemeint, einfach den Seniorenstatus sich erarbeitet, erreicht und verdient hat, ist vielleicht auch irgendwann mal gut, wenn man dann auch die Jüngeren ranlässt. Und von dem her, ja. Und klar, ich bleib dabei. Also die Gastronomie natürlich. Also wenn, dann eher Jackson. Aber wer war denn, was hat denn dieser Henry für die Mannschaft? Also
der kommt jetzt noch, der nächste Trainer.
Ja. ich weiß fragen. Es nicht. Und auf der anderen Seite. Ich habe gehört, auch in dieser Lokalität hat man vielleicht ein bisschen erkannt, oder in diese Lokalität ist von Vereinsseite reingetragen worden, dass man da ein bisschen was ändern kann. Aber ganz ehrlich, auch jetzt nach dem letzten Spiel, wenn man wieder gewisse Sachen hört, dass die Leute halt einfach unzufrieden sind mit diesem ganzen Ding. Auch das hätte Don Jackson dann am Ende dann doch nicht verdient, dass man so eine Lokalität nach ihm benennt. Damit schließt sich für mich der Kreis des Henrys.
Frage,
also ihr einen Fazit, wir wollen, dass der Donny aufhört und nicht Uwe Krupp als Nachfolger.
Also wir befürworten einen verdienten Ruhestand von Don Jackson, einen hochverdienten. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Und kleine Frage. Ich wüsste jetzt aus dem Stand niemand, keinen EHC-Spieler oder EHC-Verdienten mit dem Vornamen Henry gerade. Aber
Nein.
Gut. Wer soll und kann Nachfolger von Don Jackson werden? Es werden viele Namen gehandelt. Wir werden es erst wissen, wenn es verkündet wird. Das kann in den nächsten Tagen bereits sein. Wir werden es sehen. Es gibt viele Namen, die kursieren. Wir schmeißen sie mal hier in den Raum mit einer Kurzeinschätzung. Also drei Namen fallen grundsätzlich in den letzten Wochen. Das ist Alex Sulzer, das ist Steve Walker, es ist Matt McIlwain. Ich glaube, wir können so weit gehen, die drei sind alle sehr unwahrscheinlich. Bei dem einen leider, bei dem anderen vielleicht weniger leider, das kann jeder für sich selber entscheiden. Aber bei den dreien wird es sehr wahrscheinlich nicht in die richtige Richtung gehen.
Also ich sag mal, ohne einen Namen nennen zu wollen, glaube ich, dass wir einen Trainer brauchen, der schon eine Vita hat, was vorweisen kann und den die teilweise ja sehr erfolgreichen Mannschaften und Spieler, und ich bin mir sicher, dass wir auch nächstes Jahr einige Spieler im Kader haben, die schon einiges in ihrer Karriere gewonnen haben, dann vielleicht auch als ihren Chef zu 100% akzeptieren und wo das gut läuft. Von daher glaube ich, dass es nicht gut wäre, jetzt wieder jemand zu nehmen, der jetzt gerade nur ein Jahr Erfahrung als Head Coach irgendwo hat.
Also Uwe Krupp?
Ich glaube, es gibt auch andere erfahrene Trainer auf diesem Planeten, die vielleicht da in Frage kämen.
Ich würde mal so weit gehen zu sagen, es muss nicht der ultrast erfahrene Trainer sein, aber es muss ein Trainer sein, der in seiner Vita schon Erfolge auf Vereinsebene vorzuweisen hat, die ihm eine natürliche Autorität verleihen, um die Gewichtung der Kabine schultern zu können.
Glaube ich auch.
Haben wir sonst
Max Kaltenhauser wieder als Co. Also ich will nämlich den Kaltenhauser nicht kategorisch ausschließen, dass der, wenn er zurück will, sondern ich glaube, ich könnte mir schon gut vorstellen, ihn wieder an Bord zu haben. Das würde mich total freuen.
Ja.
Aber vielleicht halt, so wie es auch ursprünglich gedacht war, einfach als Co.
Ja. In einer lernenden Funktion, nicht in einer verbrennenden Funktion. Und dann auch mit einem einfacheren privaten Background. Oder wieder ruhigeren Fahrwasser. Ich glaube, da sprechen wir für einen sehr, sehr großen Großteil des Münchner Eishockey-Kosmos.
Was würde denn jetzt gegen Pierre Allard, also jetzt mal von der anderen Seite, also man hat ja durchaus einen großen Trainerstaff ja eh schon da. Was haltet ihr denn davon?
Grundsätzlich würde ich mehr davon halten, frischen Wind in den Laden zu bringen.
Man könnte auch den Blick nach Österreich werfen. Wenn man es böse ausdrückt, könnte man sagen, da gibt es eine Zweigstelle von Red Bull.
Ja.
Beim EC Red Bull Salzburg Oliver David, US-Amerikaner, im zweiten Jahr bei Salzburg, im ersten Jahr den Titel geholt, im zweiten jetzt im Finale erneut. Es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass man Red Bull intern, also auch mit Blick über Sport dort übergreifend Richtung Fußball oder Formel 1, dass man da ein Tauschgeschäft erwägt.
Hat denn Tom Pokel schon irgendwo unterschrieben?
Also Tom Pokel, halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass es Richtung Schweiz geht.
Ja, aber ich könnte mir, also wenn ich jetzt das, was du gerade gesagt hast, aufgreife, dann soll er halt vor der Schweiz nochmal abbiegen, dann kann er in Österreich halt machen und
den Red Bull Kosmos kennenlernen.
Ja.
Wir werden sehen. Recht viel mehr können wir, glaube ich, aber auch zum aktuellen Stand nicht sagen, als unsere Einschätzung, dass Don Jackson durchaus den wohlverdienten Ruhestand gegönnt werden sollte. Dann blicken wir mal auf die Spielerseite. Wir haben über die potenziellen Neuzugänge schon gesprochen, die im Raume stehen und wo wir nach unseren Informationen eigentlich auch die Tinte trocken ist. Das sind Louis Schinko, Fabio Wagner, Jeremy McKenna. Brady Ferguson mit dem ganz lustigen, mit der ganz lustigen Begebenheit, das ist natürlich noch nicht offiziell, aber er war mit seiner Familie, ein Blick aufs Instagram-Profil hat da gereicht. Er war in München mit der Family, er war im Hofbräuhaus, er war auf dem Marienplatz, die Kiddies schon mit EHC-Cap und Mütze auf. Und jetzt auch schon die Verabschiedung bei Röckle. Also das Ding ist ebenfalls, also das ist das Sicherste von allem, was wir da haben, öffentlichkeitswirksam. Neu dazugekommen ist ein Gerücht um einen jungen Goalie in Diensten der Krefeld Pinguinen in der DEL2. Matthias Bittner, 21 Jahre alt, gebürtiger Bad Aiblinger. Das ist ein Gerücht, das aus dem Westen gekommen ist. Ich glaube, es war RP Online, das das aufgegriffen hat. Können wir jetzt noch nicht mehr dazu sagen, aber der Vollständigkeit halber sagen wir das. Das sind die fünf Namen, die von denen vier sehr sicher sind und ein neuer Name, der dazugekommen ist, wo man gucken muss. Dann sollten wir über ein, zwei Namen sprechen, wo wir jetzt, wie gesagt, wir gehen jetzt nicht den Kader durch und sagen, der geht und der geht nicht. Das maßen wir uns nicht an. Jeder hat, glaube ich, seine Ideen, wer gehen könnte und wer nicht. Wir greifen jetzt die Namen auf, wo es Anlass gibt, zu überlegen, ob ein Abgang wirklich bevorsteht. Das Neue, das greifen wir vielleicht vom letzten Stammtisch noch einmal auf. Die Personalien Philipp Wareika und Jakob Weber, die standen ja bei der Düsseldorfer EG im Wort, sagen wir mal so. Es deutet viel darauf hin, dass die Düsseldorfer EG im kommenden Jahr zweitklassig spielt. Es laufen gerade die DEL2-Playoffs. Und da haben wir die Halbfinalbegegnungen Kassel gegen Dresden und Krefeld gegen Ravensburg. Das heißt, drei von vier Mannschaften sind aufstiegsberechtigt. Beide Serien stehen Stand heute, Stand jetzt 1-1. Also die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher, dass ein Team den Titel holt, das aufstiegsberechtigt ist. Das würde bedeuten, Düsseldorf geht runter. Wir stellen mal ganz klar in Frage, ob die Verträge von Jakob Weber und Philipp Wareika Gültigkeit in Düsseldorf für die DEL2 haben. Ob es nochmal Gespräche gibt mit dem EHC Rapper München, vermögen wir jetzt nicht zu sagen. Mein reines Bauchgefühl wäre, man redet eher nochmal mit Jakob Weber als mit Philipp Wareika. Ich glaube ehrlicherweise aber an keinerlei Verbleib von beidem.
Ich auch nicht. Wolken weg, gehen weg.
Ja, ich denke aber auch, es ist nicht Zweck vom Menschlichen, auf spielerische her, nicht zwingend notwendig. Also von allem, was man bisher so hört, wenn es Sinn kommt, denke ich, könnte sogar ein Stück besser sein auf der U23-Position als Verteidiger. Wareika ist normaler besetzt keine A-Lizenz bei uns, ist aber auch nicht U23, auch letztes Jahr schon nicht. Und muss sich für mich vielleicht jetzt gehaltstechnisch, aber wenn er will ja noch irgendwo hin, er ist ja ein Aufstrebender, er will ja in zwei, drei Jahren in seiner Hochzeit irgendwo sein, und dann muss er sich halt einfach mit den Eisenschmieds, mit den Krämers, mit den Elises, Eders und so weiter in den Teams messen lassen. Und weiß ich nicht, ob er das in München in der Form, wie man das in dem Münchner Kader erwartet, schaffen wird, wenn er weiterhin hier bleibt und in der vierten Reihe irgendwo die U23-Spieler irgendwo mit unterstützt.
Die sich übrigens auch wieder steigern müssen, muss man jetzt auch klar mal sagen. Also ich finde auch die U23-Spieler, da muss wieder mehr kommen. Aber grundsätzlich bin ich bei dir. Wareika ist, glaube ich, braucht einen Tapetenwechsel.
Ja. Wobei bei den U23-Spielern, da fällt für mich halt auch noch der Punkt diese Saison rein. Also so ein erwachsener Haudegen, der schon einiges mitgemacht hat, der nimmt vielleicht so einen Trainerwechsel und wenn er dann während der Saison sich nochmal umstellen muss, vielleicht noch ein bisschen einfacher mit. Das haben wir jetzt diese Saison zweimal gehabt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das gerade für die Jugendspieler, für die ganz jungen Spieler schon nochmal eine Herausforderung extra ist. Wenn du keine oder wenig Erfahrung hast im Profileben mit unterschiedlichen Trainern. Also
kommen wir zum nächsten Spieler, der mit hoher Wahrscheinlichkeit, also extrem hoher Wahrscheinlichkeit, den EHC Red Bull München verlassen wird. Ein Thema, das jetzt im Zuge der Playoffs aufgekommen ist. Andi Eder, da deutet sehr viel auf einen Wechsel zu den Eisbären Berlin hin. Das ist, glaube ich, jetzt eine Thematik, die auf vielerlei Ebene jetzt diskutiert werden kann. Es sind besondere Umstände, auf die wir jetzt nicht mehr näher eingehen müssen. Das Berlin-Gerücht gab es vor einem Jahr schon im Zuge der Leihe in die Schweiz. Wir waren, glaube ich, alle überrascht, dass es dann nochmal in München weitergegangen ist. Man hat es nochmal versucht, wo wir uns ja auch alle irgendwie einig waren. Also menschlich ist das tatsächlich ein toller Zug, wenn man sich ausgesprochen hat und da ist ein gemeinsamer Wille und ein gemeinsamer Weg nochmal da. Nach dieser Saison, glaube ich, kann man aber rein sportlich sagen, okay, vielleicht macht es wirklich Sinn, das Thema zu beenden.
Ja, ich glaube, es war für ihn dann auch, also wenn er nach Berlin will, dann soll er das bitte auch machen, weil ich glaube, es ist für ihn auch gut, einfach mental wahrscheinlich dann. Wir wissen alle, was er Spiel leisten kann. Das wissen scheinbar auch die Berliner, weil es ist ja nun kein kleiner Club. Ja, alles Gute, Andi.
Ja, ich möchte auch seine Saison sportlich mit dem Background, der da jetzt unterwegs war, dieses Jahr überhaupt null bewerten. Null, gar nicht. Also.
Genau.
Also schon mal ein Ding, dass es so durchgezogen hat. Also
er war auch früher wieder auf dem Eis, als fast alle wahrscheinlich gedacht
hätten. Also von dem her da
außerhalb jeder Wertung, würde ich sagen.
Ja, und genau. Da schaut man auf die Vergangenheit. Er ist ein herausragender Eishockeyspieler. Um die herausragenden deutschen Eishockeyspieler prügeln sich ein paar Teams in der DEL und
in Erinnerung bleibt jetzt, vor allem das Championship-Winning-Goal anno 2023, Meister Eder.
Genau.
Ich glaube, dabei können wir es dann auch belassen. Der Vollständigkeit halber Quelle des Ganzen ist Bild Berlin. Sind wir auch nochmal fair. Ja, soweit dazu. Zwei Thematiken, die rund um das Playoff aus direkt auf verschiedenste Art und Weise aufgeploppt sind, sind die von Patrick Hager und Jonathan Blum. Fangen wir vielleicht an mit Patrick Hager. Der ist ja nach dem Spiel in der Mixed Zone gefragt worden und Sibi, da kann ich gleich zu dir rüber headen, weil du in der Mixed Zone ja mit dabei warst. Da ist er ja auch gefragt worden, wie es denn für ihn eventuell weitergeht. Und da hat Patrick Hager ja darauf verwiesen, dass er es schon weiß und dass es der Club nach der Saisonabschlussfeier bekannt geben wird. Dein Eindruck?
Er hat ja nicht gesagt nach der Saisonabschlussfeier, sondern hat gesagt, der Club wird es irgendwann jetzt dann, wenn die Saison vorbei ist, bekannt geben. Man wisse ja, wie das bei Red Bull gehandhabt wird oder in der Organisation gehandhabt wird, dass da vorher nichts gesagt wird. Er weiß es mit so einem kleinen Augenzwinkern, wenn man ihn angeschaut hat, würde ich jetzt sagen, er bleibt. Also ich denke, es hat eher so den Punkt gehabt, dass er nochmal... Also, dass er denkt, seine Geschichte in München ist noch nicht fertig erzählt.
Also, nur wenn man es gehört hat, wäre jetzt natürlich der grundsätzliche Gedanke, erstmal so wie er sagt, klingt es mehr nach Abschied. Mit den Eindrücken, die du natürlich hast, klingt es wieder mehr nach Verbleib. Ja. Also, halt mir fest, wir wissen, dass wir es nicht wissen. Guten Appetit, Egel.
Danke. Ich habe es gar nicht gehört, von daher kann ich nicht beurteilen, wie er es gesagt hat.
Dann bleiben wir hier bei einem Remis.
Bauchgefühl. Reines Bauchgefühl, wirklich, wäre eher, dass er geht. Und ich überlege gerade, ich habe ja vorhin beim Trainer erzählt, es wird Zeit für frischen Wind. Und bin mir gerade nicht sicher, ob das nicht auch auf der Captains-Position an der Zeit wäre.
Ja. Möglicherweise.
Auch das ist wieder, weißt du, wie bei Don Jackson. Auch bei Don Jackson habe ich gesagt, es ist nichts gegen Don Jackson und es ist jetzt für mich auch keine Entscheidung gegen Patrick Hager, sondern einfach so Bauchgefühl. Aber lassen wir uns überraschen.
Das Thema Jonathan Blum kam auf anderen Wegen zustande, dass wir jetzt darüber sprechen. Wir haben es ja in der Vergangenheit schon immer mal wieder durchklingen lassen. Vor allem im Eishockey lohnt ein Blick auf Instagram-Profile und Stories, auch nicht etwa nur des Spielers selber, sondern auch dessen Umfeld. Am Samstag traf sich Familie Smith, Familie Parks, Familie Blum und auch Familie Boyle in einem Café zum Brunch in der Nähe des Stiegelmeier Platzes. Erstmal das jetzt nichts großartig Spezielles, in Kombination aber mit einer Story, die die Ehefrau von Jonathan Blum geteilt hat am Vorabend, und zwar vor dem Spiel des EHC gegen Mannheim, was dann ja hinten raus das finale Spiel war, hatte sie eine Story geteilt von ihrer ja traditionellen Fahrradweg vom Zuhause durch den Olympiapark zum SAP Garden. Und da stand dabei, sie wird, also alles auf Englisch natürlich übersetzt, sie wird diese Route, diesen Weg durch den Olympiapark zur Arena vermissen. Nochmal, das war vor dem Aus. Das kann man natürlich sagen, okay, es war das letzte Heimspiel. Das war quasi in Vorahnung. Man könnte aber natürlich auch hineininterpretieren, es ist das letzte Mal, weil es nicht mehr weitergeht. Auch das ist einfach eine Einordnung des Ganzen. Lässt gewisse Spekulationen durchaus zu. Und man könnte natürlich dann auch sagen, war dieses gemeinsame Frühstück dann auch sowas schon wie ein Abschiedsfrühstück. Aber das bei einem eventuellen Spiel 7 hätte es dieses Frühstück vielleicht auch gegeben. Sogar, oder? Möglicherweise, gesagt, theoretisch.
Boyle, du hattest gesagt, Boyle, wissen wir eh, Karriereende.
Richtig.
Da geht eine ganz große Karriere zu Ende, aus meiner Sicht übrigens.
Ja.
Total sympathischer Typ, ich bleib dabei. Und für mich immer der meist unterschätzte, wenn wir darüber reden, wer hat den maßgeblichen Anteil an den Erfolg der letzten Jahre gehabt.
Ja.
Großer, wichtiger Baustein meines Erachtens. Was hattest du noch gesagt, Smith?
Familie von Ben Smith.
Da gehe ich davon aus, dass die aktive Spielerkarriere beendet ist. Parks.
Yes.
Würde ich auch Tendenz eher sagen, Karriereende. Und Blum, naja, sagen wir mal, der Jüngste ist er auch nicht mehr. Man weiß ja immer nicht, so ein Spieler, wie lange der dann auch sagt, okay, jetzt geht's mir noch so weit gut und ich bin noch fit und der Körper macht noch mit. Wenn ich jetzt aufhöre, dann habe ich noch auch körperlich ganz gute Jahre vor mir. Ich glaube, das kann der Spieler selbst am besten einschätzen. Könnte also schon darauf hindeuten, dass auch Blum ersetzt werden muss.
Ja.
Bei Ben Smith. Das wird nicht ganz einfach, wenn ich ehrlich bin.
Nein. Weil
Blum war schon einer der herausragenden Verteidiger der letzten Jahre.
Ja. Große Verdienste um die Organisation. Und bei Ben Smith, ich gehe mal davon aus, dass durchaus Überlegungen da sind, ihn in den Trainerstaff zu integrieren, was ich so schlecht nicht finden würde. Das Standing scheint er zu haben innerhalb der Mannschaft.
Ja, und kennt die Organisation und ist, glaube ich, auch ein guter Kerl einfach für sowas. Das passt echt gut. Glaube, wenn du solche Leute in deiner Organisation halten kannst, dann musst du es auch machen.
Sibi, willst du irgendwas ergänzen dazu?
Oh ja, oh, bring mal Spannung rein. Vielleicht will man ja auch nur wegen den Kindern, dass die Frau schon mal in die Heimat vorgeht, um hier mit Schule und Vorschule irgendwas, dass die Kinder schon mal auf dem Weg sind zu Hause. Kann man ja auch mal machen. Vielleicht hängt er ja noch 2 Jahre ran und versucht hier durchzuziehen. Ich weiß es nicht. Also,
auch da reines Wiedergeben des Ganzen. Ne? Das ist, kann man so und so interpretieren.
Ich bin an der Stelle oder nach dieser Saison bin ich komplett gespannt, was passiert. Das war mal letzte Saison schon.
Ich glaube, der Sebi muss ganz, ganz stark sein.
Mhm, bei Einnahmen müssen wir noch nennen. Ja. Und der ist ganz frisch auf dem Markt, unter anderem von den Eishockey News ins Spiel gebracht, auch zwischen den Zeilen. Es geht um Max Daubner. Und da gibt es Gerüchte, mehr oder weniger konkret, dass dessen Reise in München zu Ende ist und er sie in der niederbayerischen Heimat fortsetzt bei den Straubing Tigers.
Da muss der Sebi wirklich sehr stark sein, also in vielerlei Hinsicht.
Aber Sebi, wir hatten ihn vor der Saison noch hier im Season Opening Talk. Also wir haben noch ein Ziel, was du hattest, ja erreicht.
Ihr wolltet mich ausnehmen, ja, das ist richtig. Nein, ja, aber muss es denn wirklich Straubing sein? Kann er denn nicht, also...
Nach Landshut gehen.
Landshut, Deckendorf, Ringsburg. Es gibt so viele schöne Eishockey-Standorte da drumherum. Also,
nochmal, es ist nicht bestätigt, ne? Aber es ist ein Gerücht, das seit dem heutigen Montag hier auf dem Markt ist. Das ist auch
Passau, aus man kann in Tschechien wunderbar Eishockey spielen. Es ist...
Ja.
Gut. Lassen wir so stehen. Ich halte es durchaus für gut denkbar, dass es so kommen wird. Er ist ein Arbeiter, er ist ein wohlverdienter Spieler. Ich denke, er ist auch ob seiner Art hoch angesehen, weil er eben keiner ist, der Ansprüche stellt, sondern der den Job, der ihm aufgetragen wird, erledigt. Ja, er kommt aus der Region. Und wenn es nach dieser Saison einen, wie Christian Wickel gesagt hat, größeren Umbruch geben sollte als in den vergangenen Jahren, weil einfach auch mehr Verträge auslaufen. Das ist ja dem Vernehmen nach, handelt es sich um 15 Verträge, die auslaufen. Du hast also 15 potenzielle Abgänge, wo du dir überlegst, wo gehst du nochmal in die Nachverhandlung. Wenn, dann kann es schon sein, dass da auch ein Max Daubner hinten runterfällt.
Ja, du musst auch mal, also es ehrt einen ja immer, wenn man lange an verdienten Spielern festhält. Und aber ich glaube, du musst dich halt irgendwann auch mal neu aufstellen und da wird halt auch der eine oder andere Name mal dabei sein, wo du dir als Fan denkst, ach, schade eigentlich, den hatten wir jetzt jahrelang gerne hier. Das ist aber der Lauf dieses, ja, des Sports, wenn nicht eigentlich sogar des normalen Berufslebens auch. Also.
Der Sebi ist ganz blass geworden.
Nein, ja, gar nicht. Ich glaube, der einzige Punkt, der mich daran ist wirklich, dass ich es halt den Straubingern nicht gönne, weil
Sebi hat gerade überlegt, ob er Straubing den 1,70 Meter kauft.
Was?
Kann ja eins besorgen, Sebi, kein Problem.
Ja, ich weiß, du hast viele Kontakte dorthin.
Ja.
Weiß ich nicht, aber ja, die Wichtigkeit von Daubner, ich sage ja wieder, man hat es jetzt in Spiel 5 auch gerade diese 2 Minuten Unterzahl wegkillen, die dann vielleicht doch im Endeffekt ja dieses Tor zum 2-2 dann bedingt hat, kurz vor Ende. Ja, aber gerade in Unterzahl, ich weiß es nicht. Ich finde, jede Mannschaft braucht Rollenspieler und wenn du dann jemanden hast, der das gut annimmt und dann auch sehr sympathisch ist und dann noch lange dabei ist und dann noch, ich sage jetzt mal, aus dem mit vielen Gänsefüßchen eigenem Nachwuchs irgendwo mit dazukommt.
Ja.
Ja. Ja, Mein, ja. Aber irgendwann, ich denke, das ist dann schon auch in Ordnung, wenn man dann vielleicht auch den Platz mal frei macht für andere.
Eben.
Noch jüngere, noch aussichtsreiche.
Wenn man weiß, was nachkommt, ist es auch immer schwer einzuordnen, finde ich.
Und deswegen machen wir auf diese Personalien jetzt heute auch den Deckel drauf. Wir werden nicht weiter spekulieren, sondern das ist die Einordnung dessen, was Stand heute Abend, Montag, den 31. März hier auf dem Markt ist, über das wir wirklich qualifiziert reden können. Über alle weiteren Entscheidungen werden wir in den nächsten Stammtischen, glaube ich, vortrefflich diskutieren und philosophieren können. Freunde, kommen wir zu einem Thema, das uns ja grundsätzlich immer Spaß macht, was auch immer so ja, so ein bisschen spekulativ ist, was wir aber jetzt im zweiten Jahr in Folge gemacht haben, unsere Saisonwette. Die können wir jetzt einen Tick früher auflösen, als wir es vielleicht gewollt hätten, aber wir lösen aber sie jetzt mal.
Erfolgreicher als im Jahr davor.
Absolut, wir haben gelernt. Wir haben mit mehr Köpfchen und besserem Bauchgefühl spekuliert, das kann man sagen. Ihr wisst es, wir holen nochmal ab. Vor der Saison, wir haben zum zweiten Mal unsere Saisonwette aufgestellt, das heißt, wir haben Sachen predicted oder vorausgesagt oder gesagt, wenn die eintreten, schmeißen wir was in unsere Spendenkasse, die wir am Saisonende zu einem wohltätigen Zweck zur Verfügung stellen wollen. Das Ziel steht noch nicht fest, das werden wir im Laufe des Aprils entscheiden. Wir wissen, dass viele von sich aus gesagt haben, ja, wir würden uns da gerne anschließen. Wir haben immer wieder Rückfragen bekommen, haben aber gesagt, hey, Status Quo, Updates, das bringt nicht so wirklich viel. Wir gehen am Saisonende raus, wir rechnen durch, was ist es geworden, sagen euch das, das wird jetzt erfolgen. Ihr habt dann die Möglichkeit, in der Folge uns zu kontaktieren. Wie wir weiter vorgehen, werden wir euch dann gleich erklären. Also, unsere Saisonwette der Saison 2024-25. Wir lösen auf, wir gehen Schritt für Schritt durch und ich hoffe sehr, wir haben uns alle nicht verrechnet. Wir hatten gesagt, sollte der EHC München Meister werden, gibt's 50 Euro. Meep, eher nicht. Wir haben gesagt, 25 Euro für Hauptrundenplatz 1, Meep eher nicht. Wir haben gesagt, 15 Euro für Hauptrundenplatz 2 bis 4, der wäre ja noch möglich gewesen. Meep eher nicht. So viel dazu. Jetzt kommen wir aber zu erfreulichen Zahlen. Wir haben gesagt, 10 Euro pro gewonnenem Penaltyschießen. Das kam ja eigentlich in der Vergangenheit nicht so oft vor. Es waren 4 gewonnene Penaltyschießen, das sind 40 Euro. Wir kommen zu 5 Euro, die wir gesagt haben, pro Shorthander. Da haben wir natürlich ein bisschen drauf spekuliert mit Tobi Rieder. Nicht so schlecht, saisonübergreifend Hauptrunde und Playoffs. Insgesamt 5 Shorthander macht 25 Euro. Dann sind wir ein bisschen mutig geworden. Mit Derbys haben wir eigentlich nicht mehr so viele gute Erfahrungen gehabt. Wir haben es eher so ein bisschen als Motivation gesehen. 2 Euro pro Derby-Sieg. Es sind tatsächlich 7 Derby-Siege geworden in dieser Saison. Auch wenn es sich vielleicht ein bisschen weniger anfühlt. Es sind damit 14 Euro. Dann haben wir gesagt, komm, wir brauchen noch einen Kicker. Pro geschossenem EHC-Tor im SAP-Garten gibt es 1 Euro in die Kasse. Insgesamt Hauptrunde und Playoffs waren es 82 Tore, macht 82 Euro, die in die Kasse wandern. Und das ist jetzt ein Wert, der ärgert mich so ein bisschen. Aber vielleicht können wir da irgendwann noch ein bisschen dagegen steuern und dann noch ein bisschen unsere Kräfte bündeln. Wir haben gesagt, 50 Cent pro neuem Insta-Follower in Jahresfrist. Das tut jetzt fast ein bisschen weh, das sozusagen. Wir haben 90 Follower dazu bekommen. Das sind 45 Euro, die nochmal draufkommen. Das war.
Wenigstens muss man nichts rausnehmen aus der Kasse.
Das ist richtig. Das hätte auch noch viel schlimmer sein können. So, jetzt, das war unsere Saisonwette grundsätzlich. Aber es gab ja noch 2 Special Effects, möchte ich jetzt mal sagen. Der Sebi hatte gesagt, und das tut jetzt dem Sebi ein bisschen weh, pro Daubi-Tor, Sebi, korrigier mich, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, du hast gesagt, du schmeißt einen Zehner rein pro Tor. Du wolltest Daubi quasi motivieren. Es waren 4 Daubi-Tore.
Hat funktioniert, oder?
4 Daubi-Tore, das heißt, Sebi schmeißt nochmal 40 Euro mit rein. Das ist auch sehr fein. Und dann hatten wir unseren, ja, immer noch mein persönliches Highlight der Saison, was uns betrifft, unseren Live-Stammtisch in Land in Sonne 1. Grüße an Wirt Mickey und Grüße an alle, die dabei waren und diesen Abend zu einem wirklich unvergesslichen Event gemacht haben für uns. Event ist in der Hinsicht auch immer so ein komisches Wort, aber nein, es war ein schöner, extrem cooler gemeinsamer Abend. Wir hatten damals für diesen Abend den Frasi Fanden, wo die liebe Tine ja Stricher geführt hat, wer wie viele Phrasen gedroschen hat. Da sind nochmal 70 Euro zusammengekommen, tatsächlich. Auch die wandern jetzt
in unsere... Siehst mal, was wir für Dampfplauderer sind.
Ja, schon schlimm. Man muss dazu sagen, haben wir nicht irgendwas gesagt, das waren 2 Euro pro Phrase und dann haben wir noch ein bisschen aufgerundet, irgendwie sowas war es. Ich glaube, ich habe einfach mal 10er so reingeschmissen aus Selbstschutz.
Selbstschutz, ja.
Auf alle Fälle, wenn wir das alles zusammenfassen, kommen wir dieses Jahr auf eine Spendensumme von Stand jetzt. Nur Stand jetzt, rein von dem, was wir jetzt hier erwettet haben, von 316 Euro, die sind safe und gehen an einen wohltätigen Zweck. So, das ist aber der Stand heute. Ich habe schon gesagt, wir wollen an einen wohltätigen Zweck spenden. Wir können jetzt noch nicht sagen, welcher es ist. Wir werden das uns in den nächsten Tagen Gedanken dazu machen, was sinnvoll ist. Im letzten Jahr war es die Münchner Tafel. Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass es dieses Jahr wieder ist. Es könnte sein, dass es etwas anderes ist. Auf alle Fälle für einen guten Zweck wird dieses Geld von uns gespendet. Und zwar nehmen wir uns jetzt Zeit bis Ende April, also bis zum 30. April. Wir machen uns im Laufe des Aprils Gedanken, wohin das Geld gehen soll. Und ich weiß von vielen von euch da draußen, von der Stammtischgemeinde, die gesagt haben, hey, wir gehen da mit. Wir haben vielleicht noch eine persönliche kleine Zusatzwette. Wir würden es aber damit gerne bei euch anhängen. Meldet euch jetzt gerne bei uns. Ihr kennt jetzt den Stand der Saisonwette. Jetzt gucke ich nochmal nach. Reine Saisonwette ohne Frasifand, ohne Daubi. Das betrifft euch ja jetzt eigentlich nicht. Das waren 206 Euro. Na, das wäre jetzt die reine Wettkasse, die, wie wir sie am Saisonanfang aufgestellt haben. Das als Basis. Wer jetzt sagt, hey, ich würde mich gerne nochmal dranhängen, der sucht einfach direkt den Kontakt zu uns. Schreibt uns an team@packmas.de. Diese Mails lesen wir alle. Das gesamte Packmas-Team hat Zugriff drauf. Meldet euch bei uns, sagt uns, wir wollen uns nochmal beteiligen an der Wette. Wir würden Summe X gerne dazu steuern, wenn dem so sein sollte. Dann bekommt ihr von uns Kontodaten, Überweisungsdaten. Wir sammeln das und wie gesagt, Ende April wollen wir dann das Geld an die dann für uns richtige Stelle spenden.
Wie war der Stand jetzt?
316 Euro sind es von unserer Seite und 206.
Gut, man macht gleich 350 draus. Ich mag keine schrägen Zahlen. Ich schmeiß die 34 Euro gerne dazu.
Gut. Dann gibt's, also wie gesagt, 206 reine Saisonwette. Jetzt sind es bei uns 315. Wir runden auf 350. Wenn ihr euch orientieren wollt an dem, was die Basis war, 206 Euro. So. Ihr habt Zeit bis zum 30.04. euch bei uns zu melden. Einfach an team@packmas.de. Sagt uns, wir wollen uns beteiligen, nennt uns die Summe, wir nennen euch die Wege, wie wir da alles in einen Topf schmeißen können. Jetzt schon mal danke fürs Mitmachen, ist eine tolle Sache, macht uns auch große Freude und wenn wir da im Rahmen des Ganzen hier noch was Gutes tun können, umso schöner. Dann, was haben wir noch? Ich hände over noch ein Thema an den Egel, denn so ganz hundertprozentig ist die Eishockeysaison. Ja, also offiziell ist sie vorbei. Inoffiziell kann der Münchner Eishockey-Kosmos aber noch ein bisschen Eishockey-Spaß haben mit Münchner Touch.
Ja, also grundsätzlich, glaube ich, ist die Eishockey-Saison selten irgendwie ganz vorbei. Es ist immer irgendwie was. Wir fahren dieses Jahr auf den Supporters Cup nach Brixen.
Südtirol.
Südtirol ist grundsätzlich eh immer eine Reise wert, ne? Der beginnt am 26. April um 10 Uhr mit Teams aus Mailand, Bruneck, Rieten, Cortina, Graz, Villach, Wien und eben München, wo Fans gegeneinander ein Gaudi-Eishockey-Turnier spielen. Und das Ganze geht natürlich auch wieder, wie soll es anders sein, Eishockey ist schon Charity, ne? Der Spaß soll auch noch was bringen und geht zugunsten eines guten Zwecks. Gedrittelt wird das Ganze. Ein Drittel geht an die Sporthilfe. Ein Drittel geht an die Atmo. Das ist eine Organisation, die sich einsetzt gegen Leukämie. Und dann haben wir noch Help in Actions. Das ist eine Schule in Nepal, die nach dem Erdbeben wieder aufgebaut werden soll. Also dass auch das Projekt soll unterstützt werden. Tine und ich werden dort sein, werden uns sicher hinterher berichten. Ich würde mich aber total freuen, wenn ich den einen oder anderen Münchner einfach auch vor Ort dort treffen würde. Weil, wie gesagt, Südtirol ist immer eine Reise wert. Es gibt ein bisschen Eishockey, es gibt gemütliches Zusammensein, es gibt Südtiroler Köstlichkeiten. Ich denke, das wird ein total lustiges Wochenende.
Das ist auch, ich glaube, eine Jubiläumsausgabe. Ich habe versucht, mich schlau zu machen. Ich glaube, die 10. Ausgabe des Supporters Cup.
Richtig. Zweimal wegen Corona mussten sie pausieren.
Eine schöne Sache. Und wie gesagt, auch da werden die Münchner Fahnen hochgehalten. Also ein Münchner Team tritt dort an. Vertreter aus der Fanszene.
Das ist der Vorteil am frühen Playoff aus. Kein Finale, kannst du nach Südtirol fahren.
Gibt, glaube ich, schlechtere Alternativen. Hat
nicht genug zu tun.
In welchem?
Da ich ja weiß, dass du mich tatkräftig unterstützen wirst, Sevi, kann ich mir das Wochenende nehmen.
Was, ich habe doch selber genug hier an der Backe. Ja,
du weißt schon, was ich meine.
Dann biegen wir auf die Zielgerade ein. Ich habe noch zwei kleine Shortcuts. Dadurch, dass der ERC Rapper München jetzt frühzeitig ausgeschieden ist, am kommenden Freitag, den 4. April, wird der Deutsche Eishockeybund seinen Kader für die erste Phase der Vorbereitung auf die Eishockey-WM verkünden. Angesichts des frühen Saisonendes ist durchaus denkbar, dass der eine oder andere Münchner dort mit dabei sein wird. Wie gesagt, am kommenden Freitag, 4.4., wird die Kadernominierung bekannt gegeben. Es geht in erster Linie jetzt erstmal um die beiden Testspiele gegen die Auswahl der Tschechischen Republik gegen Tschechien. Diese beiden Spiele finden statt in Regensburg am 10. April und am 12. April. Insgesamt wird es noch ein paar Testspiele mehr geben auf dem Weg. Dort sind, wie gesagt, die beiden Testspiele gegen Tschechien in Regensburg. Dann gibt es ein Testspiel in Rosenheim gegen Österreich am 26.04. Es gibt ein Testspiel in Zell am See gegen Österreich am 24.04. Und dann schließlich noch ein Testspiel gegen die Auswahl der USA in Düsseldorf am 4. Mai. Das dazu und dann noch eine kleine News, die auch den Münchner Eishockey-Kosmos tangiert. Der ein oder andere kennt ihn. Ich kenne ihn tatsächlich schon sehr, sehr lange. Der ehemalige Eisstadion-DJ, jetzige Garden-DJ, der Daniel, der sowohl bei beim EHC München als auch bei den Bayern Basketballern am Regler sitzt, ist auch künftig für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft im Einsatz. Da gratulieren wir zur Joberweiterung. Ja. So, das sind jetzt meine beiden Shortcuts noch gewesen zum Ende von unserem Stammtisch mit der Nummer 186. Habe ich irgendwas vergessen oder wollt ihr noch irgendwas loswerden in dieser Runde?
Ich war gerade kurz unaufmerksam. Ich will nichts mehr loswerden.
Nee, wir wollen ja noch ein paar Folgen machen. Also die 200 will ich jetzt schon noch voll machen. Also demnächst bald. Also
demnächst.
Wie viel ist es heute?
Oder? 186.
Das heißt, der Sevi macht jetzt in der Sommerpause mal schnell 14 Folgen voll.
Ja, klar, ich gehe jetzt wandern und dann werde ich euch
helfen, weil er 14 Folgen aufnehmen muss.
Ja, ich weiß schon.
Sevi, hast du irgendeine Deadline?
Garten sind die Wacholderbüsche und die müssen geerntet werden und verarbeitet werden.
Aha. Ich wollte mir jetzt eigentlich keinen Zeitdruck machen für Folge 200.
Sevis Wander-Podcast wird
dann. Ja, genau.
Und den integrieren wir hier. Wird das ein Packmas-Sub-Podcast oder? Nee.
Sevi und seine Selbstgespräche.
Mhm.
Ja, so viel anders ist das doch dann auch nicht.
Das hast du gesagt.
Aber gut, Burschen, dann lasst uns den Deckel drauf machen auf Stammtisch Episode Nummer 186 nach dem Viertelfinal-Playoff aus des EHC Red Bull München. Wir werden jetzt abwarten, was die nächsten Tage und ersten Entscheidungen bringen werden. Deswegen können wir jetzt noch keine Prognose abgeben, wann der nächste Stammtisch zustande kommt. Glaubt uns, sobald es was zu diskutieren gibt, auch in einer angemessenen Form und in einem angemessenen Umfang werden wir es tun. Das Beste ist einfach diesen Podcast abonnieren. Wenn was Neues rauskommt, merkt ihr es sofort. Ansonsten auf jeglichen Social Media Kanälen uns folgen. Da halten wir euch auf dem Laufenden. was bei uns zu erwarten ist und auch ansonsten für Infos, Fragen, Anregungen, Kritik jederzeit auf allen Kanälen wie erreichbar. Und wenn ihr uns allen kollektiv etwas schreiben wollt, team@packmas.de ist die Adresse eurer Wahl. Gut, dann sage ich Sebi Egel, danke für diesen launigen und auch ein bisschen längeren Stammtisch heute. Hat Spaß gemacht und ich glaube, es hat auch gut getan, das Ganze nochmal aufzuarbeiten.
So ist.
Dann, ich habe eigentlich auf alle Kanäle schon verwiesen. Deswegen muss ich meine Schlussfloskel jetzt tatsächlich etwas abkürzen und sage dementsprechend einfach, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal beim Münchens Eishockey-Stammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch und immer schön am Puck bleiben, auch weiterhin. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Servus.
Servus.
Servus. Herz, Herz, Herzschlag, weiß und blau.